Ich habe den 2.3.2023 noch im Kopf. An diesem Tag rief mein Händler des Vertrauens an, um mir mitzuteilen, dass mein ENIAC seit eben auf dem Hof steht. Und ich kann mich erinnern, wie langsam die Zeit verging, bis ich ihn am 12. und dann auch noch erst nachmittags endlich vom Hof fahren konnte. Das ist nun ein knappes halbes Jahr her. Aber auch dank eines 30-jährigen Klassentreffens und wohl ganzen 4 Fahrten, um die Heimat zu besuchen, kamen schneller als gedacht die ersten 5000 Kilometer, kleiner Spoiler, während ich das aufnehme, sind wir bereits schon bei 6000 Kilometer, aufs Auto. Und so wird es Zeit, es wird wirklich Zeit, mal einen Strich unter die Elektromobilität zu setzen und Erwartung, Vorbereitung und den Ist-Zustand abzugleichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht alles ist da tuffig. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Und herzlich willkommen zu Episode 275, ein Erfahrungsbericht mit dem Skoda ENIAC iV80 nach knapp 6 Monaten und über mittlerweile 6000 gefahrener Kilometer. Stichwort Langstrecke, Ladesäulen, Defekte und überhaupt. Seid gespannt. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und euch die Hände reibt und schon ein Freudenfeuer entzünden wollt, weil ihr mich bald wieder auf Seiten der Verbrennerfraktion begrüßen wollt, dann könnt ihr diesen Absatz überspringen. In Summe hat der Wagen, den Skoda hier gezaubert hat, meine Erwartungen erfüllt, nicht meine Erfüllungen erwartet, um nicht sogar übererfüllt zu sagen. Trotzdem möchte ich auf ein paar Enttäuschungen eingehen. Es sind wahrscheinlich keine 5 Euro für Skoda, aber dass sie in der Beifahrertür keinen Regenschirm mehr anbieten und dafür gute 20 Euro im Nachkauf wollen. Skoda, das ist einfach nur so billig arm, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Fangen wir mit der Reichweite an. Einerseits bin ich nach wie vor begeistert, dass ich, und dafür muss ich noch nicht mal die 80% voll haben, problemlos, egal von welcher Seite, bis nach Hof komme. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich mittlerweile nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren, stoisch maximal 130 auf der Autobahn fahre, sondern mittlerweile, dank wirklich reinem Komfortdenken, und ich habe es zum Schluss auch mit meinem Superb schon durchgezogen, ich habe mich auf 120 reduziert. Das hat, wie gesagt, nichts mit der E-Mobilität oder dem ENIAC oder der Reichweite oder sonst irgendwas zu tun. Das ist jetzt tatsächlich so eine innere Einstellung meinerseits, verbunden mit der Hoffnung, doch auch eines Tages, und sei es trotz fehlender Schilder, was für ein Quatsch übrigens, dieses Scheißhausargument. Ich hoffe trotzdem, dass wir vielleicht irgendwann mal ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen erleben dürfen. Dass die WLTP-Reichweite eine tolle Geschichte, die sich die Gebrüder Grimm nicht hätten besser ausdenken können, ist, war mir klar. Aber dank dem angenehm wärmenden Sommer und 2 Fahrten an 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden auf gleicher Strecke Berlin-Bayern und zurück, kann ich vermelden, Sommerreichweite des großen 82 Kilowattstunden Akku liegt bei meinem Fahrstil bei gut 480 Kilometer. Das sind 140 Kilometer weniger als die WLTP-Trockenauswertung, die 620 Kilometer aus dem Zufallszahlengenerator geworfen hat. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auf kleinere Reichweiten eingestellt war und mir nur wichtig war, von beiden Seiten, die ich typischerweise ebenso anfahre, ohne weiteren Zwischenstopp nach Hof zu kommen. Und das wiederum hat sich für mich in sämtlichen Konstellationen bisher problemlos erfüllt. Was mich aber auch enttäuscht, ist die Tatsache, dass man dem Wagen leider viel zu viel ansieht, dass er unter Hochdruck und mit allem, was einfach da war, schnell zusammengetackert wurde. Das sind Spaltmaße, nein, nicht am Kofferraum oder an der Nichtmotorhaube, so ein Quatsch. Jetzt denkt doch nicht ständig an Tesla, verdammt nochmal. Nein, es gibt einfach so Dinge, die mir da ins Auge fallen. Zum Beispiel in der Mittelkonsole. Die ist schönes Plastik, zweistöckig, also wirklich gut gemacht, aber da klaffen nun mal Lücken, teilweise von bis zu 1 Zentimeter, wo man das einfach hätte mehr zusammenschieben müssen. Unter uns gesagt, stört mich ein Scheißdreck, es fällt mir aber einfach auf. Ebenso hat Škoda in beiden hinteren Radkästen oben mittig ein quadratisches Dings hingeklebt. Und auf einer Seite klebt dieses Dings schief. Das stört mich nicht, aber es fällt mir halt auf. Und davon hat Škoda noch so manche kleine Überraschungseier im Auto verbaut. Es ist nicht dramatisch, es stört mich auch nicht. Aber hey, es fällt mir einfach auf. Auch nervt in der Praxis, dass Škoda, also nein, besser gesagt die VW-Gruppe und deren Zulieferer, einfach keine Software können. Egal ob Aktualisierung auf dem ENIAC-eigenen Onboard-System oder bei den Apps. Eine totale Katastrophe. Und dann noch die in Teilen dem Markt und den bisher auf Mobiltelefonen erlernten auf maximale Weise entgegengesetzt umgesetzt. Erschreckend. Kurzes Beispiel gefällig. Im Navi werden mir Ladesäulen entlang der Strecke angezeigt. Wenn ich diese antippe, also anklicke, schiebt sich ein Bereich ins Bild, der mir unter anderem die freien Anschlüsse vor Ort zeigt. Ich habe früher diesen Bereich immer zurückgeschoben, um dann festzustellen, zumindest dachte ich es so, dass mir die komplette Navi eingefroren ist. Aber vor ein paar Wochen, also wirklich durch einen saudummen Zufall, habe ich festgestellt, dem ist gar nicht so. Man muss allerdings einmal rausziehen und, total unlogisch, zweimal zurückschieben, damit die Navigation quasi wieder ins Hauptfenster kommt. VW, warum the fuck, du Arschlochladen, dieser Scheißmüll? Schmeiß bitte deine verfickten Programmierer raus. Das da ist dein Armutszeugnis, ein ausgestreckter Mittelfinger und den gebe ich euch hiermit zurück. Wenn ihr es nicht könnt, dann kauft die Scheiße gefälligst ein. Carriot, da lachen ja die Hühner. Nun gut, sicherlich kann man sich jetzt auch noch über die durchgehende Plastikausstattung beschweren, aber hey, mal ganz realistisch gesprochen, A, die haben wir auch in normalen Autos und B, natürlich muss ich bei einem E-Auto, wenn ich schon 2,x Tonnen Leergewicht bewege, irgendwo sparen. Also warum nicht im Cockpit? Sicher ist die Kiste ja trotzdem, oder glaubt ihr unter eurer Möchtegern Lederimitatsrolle, die ihr euch dafür teuer Geld reinschrauben habt lassen, ist irgendwas anderes drunter als Plastik? So. Und weil ich Sparfuchs eben auch nicht alle Pakete kaufen wollte, habe ich auch nicht alles, was ich haben wollte. Aber das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt und genau deshalb an dieser Stelle Ende mit dem Gejammer. Jetzt gehen die Lobhudeleien los. Kurz gesagt, was Škoda hier alles richtig gemacht hat. Ich weiß, Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ich gehe hier mehrmals die Woche an einem ID3 und einem ID4 vorbei. Und ich muss, also wie gesagt, der ENIAC ist ja baugleich, also ist ja plattformgleich mit dem ID4. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, denke ich mir, warum hat VW in seinem ID3 und 4 dieses Bedienelementbereich Chaos geschaffen? Was soll denn dieser popelige Minischaltknüppel so irgendwie an den Rand geflanscht zwischen zwei Displays, als wenn man nicht gewusst hätte, wo man ihn hintun soll? Aber ich mache hier kein Bashing, weil ich wette, dass viele an meinem Auto vorbeigehen und sich denken, boah, leck mich am Arsch, was ist das für eine hässliche Karre. Kurz gesagt, wir sind quitt. Škoda hat allerdings auch im direkten Firmenverbundvergleich wieder ein echtes Raumwunder geschaffen. Einer der Gründe, weshalb ich immer und immer wieder, wenn ich einen neuen Wagen brauche, bei Škoda lande. Ich habe zwar im Vergleich zu meinem letzten, zu dem Superb mit Fließheck, 100 Liter Kofferraumfassungsvermögen weniger und das musste auch unbedingt noch meine Frau mit einem fachmännischen Blick sofort erkennen. Oh ja, ich liebe sie. Und das fällt tatsächlich in einigen Situationen sogar mir mittlerweile auf. Aber dafür kann ich die Stauraumfläche, weil ich kein Fließheck mehr habe, höhentechnisch komplett vollbauen. Ich habe ja kein schräges Heck mehr, logischerweise, wenn kein Fließheck da ist. Sehr praktisch erst recht, wenn eine Mischung aus Kinderwagen, Urlaubsgepäck und Spielsachen da hinten rein müssen. Apropos Škoda, meine Frau hält das Sitzen hinten für unbequem. Und das adressiere ich jetzt wirklich richtig Richtung Tschechien. Ohren auf, zuhören, Leute. Sitzen hinten ist scheiße unbequem. Einer der maßgeblichen Gründe dafür ist, der Gurt kommt oben fix aus einer Höhe. Ich kann ihn nicht anpassen, ich kann ihn nicht ein Stückchen runterschieben, so wie es jetzt zum Beispiel auf Fahrer- und Beifahrerseite wo ihr das ja in der B-Säule irgendwie mit rein versteckt. Das kann ich nicht. Also kümmert euch drum, auch im Hinblick auf euer Facelift, das ihr mir nächstes Jahr, doch ja, ich glaube nächstes Jahr, unter die Nase schiebt, um mir die Zähne lang zu ziehen. Strengt euch an. Also es gibt noch genug Punkte, da seid ihr verbesserungswürdig, auch wenn ihr wirklich ein geiles Auto hingestellt habt. Wenn ihr noch Fragen habt, ruft meine Frau an und den Rest gebe ich euch in dem Telefonat. Apropos Thema, meine Frau sitzt hinten. Total geil, Isofix auf dem Beifahrersitz verbaut zu haben. So, ich mache eine absichtliche Pause, in der ihr drüber nachdenken könnt, warum zum Teufel soll ich Isofix auf dem Beifahrersitz haben? Ganz einfach. Du bist mit zwei Kindersitzen im Auto und in Summe drei Erwachsenen unterwegs. Ich sag dir eins, du willst, wenn du den Isofix nicht auf dem Beifahrer hast, wo du ein Kind mit Kindersitz hin verfrachten kannst, sodass hinten drei Leute völlig problemlos sitzen können, du möchtest nicht der Erwachsene sein, der in einem normalen Auto mit Isofix nur hinten in dem sogenannten Middle Seat sitzt, weil danach steigt dir auch bei der Lufthansa wieder gerne ein. Aber ein kleines Aber habe ich noch. Liebe Skoda, liebe VW, ein 400-Volt-System im Wagen rund um den Akku stört so lange nicht, solange man nicht an einem Schnelllader neben einem bayerischen Fabrikat lädt und sehen kann, dass das 800-Volt-System quasi wirklich doppelt so schnell ist. Es war leider günstiger und ohne teure Neuerung, es aus dem Bestand zu nehmen? Oder warum seid ihr bei dem 400er-System geblieben, wenn selbst der ganze Markt in Richtung Hyundai und Co. sich auf das 800er gesetzt hat? Und wenn wir schon über Batterien, also Akkus, reden, what the fuck soll diese verschissene Scheiß-Anlasser 12-Volt-Batterie unter meiner Motorhaube? Also das ist ja wohl der größte Witz. Habt ihr keine drei Widerstände, die ihr in Reihe und einmal parallel schalten könnt, um euch das klein zu rechnen? Ich verstehe es nicht. So, bei all den berechtigten Wehklagen über die Software, wenn man das so nennen möchte, über diese Riesenscheiße und über die Skoda-eigene Umsetzung, möchte ich eine Lanze für das GPS brechen, also für das Navi. Die Verkehrsdaten entsprechen in meinen bisherigen Tests und ich habe lange gebraucht, bis ich dem Skoda-Navi vertraut habe. Was bin ich nicht alles mit Google Maps gefahren und habe das Skoda-Navi nur aufgerufen, wenn ich wissen wollte, komme ich da noch hin, soll ich vorher zum Laden fahren? Also ich habe das Ding als reine Ladeplanung sozusagen missbraucht. Aber da habe ich ihm Unrecht getan. Es ist exakt das gleiche Datenmaterial drin, das auch Google über Android Auto in den ENIAC mit Google Maps spielt. Bei der Routenführung müsst ihr bei hier oder wer auch immer mittlerweile jetzt in diesem Dreierverbund zwischen VW, BMW, ach ich weiß gar nicht mehr, wer sich da alle zusammengetan hatte. Auf jeden Fall bei der Routenführung möchte ich nochmal rügen, dass nicht jede Überlandstrecke mit der schnellsten Route mithalten kann, nur weil sie auf dem Papier 800 Meter kürzer ist. Da müsst ihr echt nochmal ran. Weil wenn ihr mir eine komplette Autobahnstrecke nebendran auf die Bundesstraße legt, obwohl weder Baustelle noch Unfall noch sonst irgendwas ist und die Strecke halt gerade mal 1,2 Kilometer kürzer ist, ich aber dafür 45 Minuten länger neben der Autobahn lang pendeln darf, dann ist das einfach nur Bockmist. Richtig beschissener Bockmist. Vielleicht solltet ihr euren Programmierern endlich mal einen Führerschein bezahlen und sie in ein Auto setzen, damit sie das mal ausprobieren können. Das sind ja anscheinend solche, bei denen einem Kind noch nicht mal Bart sprießt. Ich gebe es zu, immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich trotzdem ein wenig misstrauisch auf die Anzeige sehe. Aber ich gebe es zu, man kann sich drauf verlassen. Es ist die gleiche Strecke, die mir auch Google rausspuckt. Ich habe es oft genug verglichen. Auch wenn die Berechnung von verbleibenden Strecken zu einer Ladesäule mir persönlich zu konservativ ausgegeben werden und für mich auch zu früh umgeplant werden, man kann den Ergebnissen trauen und man kann wunderbar mit dem leben, was rausfällt. Was mich ein bisschen in der Ladeplanung stört, wenn man sie über das Handy schickt auf den Wagen, die wird ja immer noch dynamisch umgerechnet, aber was mich in der Grundplanung stört ist, ich für meinen Teil, und das ist auch Akkuschonung, versuche den relativ einstellig, also mein Bestrekord, mit dem ich es gerade noch so, also ihr könnt beruhigt sein, es waren noch 26 Restkilometer da, aber mein kleinstes, womit ich bis jetzt auf den Hof von einer Ladestation gefahren bin, waren 3% Rest. Das ist super für einen Schnelllader. Ich habe endlich gesehen, dass tatsächlich bei 140 kW Ladung Schluss ist bei meinem lieben Skoda, was VW ja mit dem System zerstörend oder blöd eingebaut hat. Und da wiederum rechnet mir das System teilweise zu früh um und würde mich lieber über die Landstraße 20 Kilometer irgendwo hinfahren lassen, weil da eben ein Schnelllader steht, anstatt dass sie sagt, pass auf, du kommst wahrscheinlich nur mit 2% Rest an, aber immerhin stehst du dann ebenfalls an dem Schnelllader. So, also da müsstet ihr nochmal ein bisschen, oder ihr macht mir eine Einstellung rein, wo man sagen kann, ja, nee, also ich komme nicht ins Schwitzen, wenn ich mit 2, mit 3, von mir aus auch mit 1%. Das wäre aber dann wirklich eine echt hochqualitative Rechnung. Ne? Da muss auch der Stau passen dazwischen und alles. Ansonsten bin ich euch echt sauer. So, dann kommen wir vom Thema Restleistung und leerer Akku gleich zum Thema Ladesäulen. Obwohl ich zwischen Bannwald und Transitstrecke häufig unterwegs bin, wenn ich dieses Scheißhaus von Berlin-Brandenburg endlich verlassen kann, ich bin noch nie, erst recht nicht, unterwegs, in der Stadt sowieso nicht, ich meine, in Berlin kannst du dich eh nicht bewegen, also scheiß drauf, aber ich bin noch nie mit einem leeren Akku liegen geblieben. Wie zuvor schon gesagt, ganz bewusst, um beim Schnellladen das bisschen, was mir VW zugesteht, eben auch rauszuholen, rolle ich gerne im einstelligen Restakkubereich an den Schnelllader. Aber ich kann nicht klagen, also selbst hier über das Loch, das sich Hauptstadt nennt. Ich habe einen 50 kW Schnelllader, ich weiß, das ist an sich kein Schnelllader, aber er ist nun mal um die Ecke, da kann ich in 3 Minuten zu Fuß hinlaufen. Und ich habe auf der anderen Ecke 12 Schnelllader, ich glaube sogar 150 oder sogar 300er. Beim Baumarkt, wenn ich da reingehe und eine Schraube kaufe und die Kiste draußen von 5% auf 80% hochladen lasse, kostet mich die Schraube 8 Cent und dafür zahle ich nichts fürs Laden. Finde ich kommod, ich nutze es nicht aus, aber es ist da. Und nochmal eine Ecke weiter habe ich eine 22er Säule. Gut, seitdem sie da jetzt endlich nur für Ladevorgang Parkenschilder hingestellt haben, ist der Parkplatz selbst nachts und auch am Wochenende endlich mal frei beparkbar, meistens sogar rund um die Uhr. Und selbst mit meinen 2 direkt aufeinanderfolgenden Fahrten nach Bayern und wieder zurück, die Kosten, die ich sehr wohl mitprotokolliere, liegen weit unter den aktuellen Kosten, würde ich noch meinen Diesel fahren. Ja, ich weiß, das rechnest du dir schön, du musst mal deine Reifen tauschen. Ja, ich musste früher auch jährlich, oder sind wir mal fair, ich musste früher 1,5 jährlich meine Reifen tauschen. Bis jetzt fahre ich immer noch den Satz, der drauf war, als die Kiste geliefert wurde. Also bis jetzt noch kein Unterschied, ich halte euch in the loop, wie es mir mit den Reifen so geht. Von der Versicherung und der Steuer übrigens ganz zu schweigen, aber egal. Klar kann es mal sein, dass man auf einen freien Stecker an der Ladesäule warten muss. Ärgerlich, ganz klar. Zieht das den Ladestopp, der in meinem Fall auch kindgerecht nach wie vor eh mit einer Stunde eingeplant ist, gewaltig in die Länge. Auch blöd, wenn die letzte freie Säule, was mir auch schon mal passiert ist, nachdem du 5-mal rumrangierst, weil sie sich alle auch noch maximal saudämlich drumherum hingestellt haben, und dann stehst du da drin und willst das Kabel ranpumpen und wunderst dich, wieso funktioniert bei dieser Ladesäule kein Display, du steckst den Stecker ein und stellst fest, ah ja, die ist kaputt, die ist defekt, scheiße. Und dann kannst du wieder rauskurbeln und wahrscheinlich hat sich schon jemand anders deiner Stadt angestellt, kannst du nur hoffen, dass der auch in die Ladesäule reinfährt, die defekt ist, dann bist du wieder auf der Pole Position für den nächsten freien Stecker. Ja, E-Autofahren ist auch irgendwie immer noch so ein Abenteuer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass mittlerweile ja die ersten Gerichte tatsächlich Verbrenner und Zubehör abschleppen lassen, beziehungsweise erlauben, es abschleppen zu lassen, hast du, wenn du irgendwo auf einer vielbefahrenen Autobahn runterfährst, nicht über 4 oder 5 Ladesäulen von irgend so einem Vollarschloch seinen Wohnwagen hingestellt, damit er beim Tanken 10 Sekunden schneller ist. Weil er nämlich das rückwärts rausfahren nicht kann. So, das hat sich dann mittlerweile auch erledigt. Ist übrigens auch bei Falschparkern erlaubt. Ein Anruf bei der freundlichen 110 mit ein bisschen gutem Zureden und schwuppdiwupp wird die Kiste weggeschleppt. Bleiben wir nochmal bei den Ladesäulen. Ja, es nervt ein bisschen, dass es so viele Anbieter gibt, die alle ihr eigenes Preismodell mitbringen. Natürlich hat jeder auch seine eigene Ladekarte, aber ganz ehrlich, ich schleppe nicht 20 Ladekarten mit, um irgendwo 3 Cent pro Kilowattstunde zu sparen. Da hört es dann echt auf mit dem Sparfuchs. Aber ich hatte ja, oder andersrum gesagt, ich will eigentlich gar nicht in die Richtung gehen, sondern ich möchte jetzt mal sagen, ich habe 2 Ladekarten, die ich rund um die Uhr quasi, wenn ich unterwegs bin, am Mann trage, weil die bringen mich überall hin. Mittlerweile sind nochmal 2 on top gekommen, bedingt aus einer, ja, Lehrstunde bei einem McDonald's, der mittlerweile seinen oder einen engen Bund mit einem Ladesäulenanbieter hat. Dann habe ich beschlossen, die Karte hole ich mir zu sicher auch noch. Kostet nichts, macht aber das Tanken entsprechend oder das Laden entsprechend günstiger. Und ja, warum jetzt noch eine 4. Die nenne ich jetzt mal die hessische. Gut, die hat mittlerweile die Konditionen geändert und wollte an sich keine physikalischen Karten mehr rausgeben. Ich konnte aber durch einen banalen Telefonanruf sie freundlich überzeugen, beim aktuellen Preismodell, das eigentlich gar nicht so weit weg ist vom Vorgängermodell, es ist halt wie alles teurer geworden. Auf jeden Fall bin ich so relativ schnell noch auf meine Ladekarte gekommen. Warum Ladekarte? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, selbst mit meiner Skoda-eigenen Karte und auch mit der ENBW-Karte, dass es in Teilen viel, viel schneller geht, einen Ladevorgang zu starten über die Karte, als es übers Handy zu machen. Wenn es im Handy überhaupt funktioniert, was man noch dazu sagen muss. So, also die habe ich mir fürs McDonald's geholt, dann habe ich mir die geholt, weil ich sie eh schon hatte, allerdings nur im Handy, jetzt habe ich eine physikalische dazu bekommen. So, was ich wiederum gut finde, ist, dass die Abschaffung der Gratis-Mentalität im Lademanagement echt vieles vereinfacht hat. Wie gesagt, wo früher bei mir hier um die Ecke die 22er-Säule quasi rund um die Uhr belegt war, ich weiß nicht, wie lange man überhaupt stehen durfte, weil es gab damals auch noch keine nur während dem Ladevorgang Schilder, die das Parken da erlaubt haben. Ah, und du hast auch keine Schlangen mehr, weil halt wirklich auch der letzte Gierige mit seinem, weiß ich nicht, Firmenwagen, wo er letztes Wochenende festgestellt hat, ich habe ja doch einen Hybriden und habe dafür 200 Kilo Batterien verbaut, die mich 30 Kilometer schleppen, hinten noch anstehen und hupen, weil es ihm zu langsam geht. Das ist Gott sei Dank mittlerweile vorbei. Man muss auch in den wenigsten Fällen aufs Freiwerden warten. Meine Stammsäule, ich war diese Woche laden, meine Stammsäule war leider defekt. Ja, dann habe ich das Navi aufgemacht, siehe da, 2 Querstraßen weiter, keine Minute Fahrweg, war eine, die war komplett leer, die war genauso gut, war der gleiche Anbieter. Es ist heutzutage wirklich hinstellen, laden, weiterfahren und genauso muss es auch sein. Und jetzt zum Abschluss möchte ich mit euch nochmal ganz nüchtern auf das Auto schauen. Skoda, wer eine App anbietet, mit der man den Fahrzeugstatus abrufen kann und auch den Restakku auslesen und die Klima fernsteuern kann, der sollte seine Serverinfrastruktur mit den steigenden Anwendern, also den ausgelieferten Fahrzeugen, mitwachsen lassen. Dass das in vielen Fällen nicht komplett oder gar nicht ausgelesen werden kann, das ist totaler Bullshit. Völlig unterschätzt habe ich in diesem Kontext die Kartenfunktion. Wie schon gesagt, über die Kartenfunktion kann ich, ausgehend von der aktuellen Position meines Skodas, eine Route planen am Handy und kann die so ein bisschen hin und her schieben und so weiter und so fort. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann beame ich mir die aufs Auto. Und ein weiterer großer Vorteil davon, ich sehe nämlich da drin zum Beispiel auch, wann mein nächster Werkstatttermin ist. Ich habe ja irgendwie ein Fenster von 2,5 Jahren. Und zusätzlich sehe ich jederzeit meinen Kilometerstand. Deshalb wusste ich zum Beispiel auch, dass ich mit dem Titel des Ganzen mit 5.000 Kilometern, ich meine, es stimmt, weil ich habe ja über 5.000 Kilometer gesagt, dass ich damit Unrecht habe, weil ich bin schon über die 6.000 gerutscht. So schnell kann es gehen. Sonst muss ich sagen, bisher ist es eins der wartungsfreisten Fahrzeuge, die ich jemals mein eigen nennen musste. Strom und Spritzwasser, mehr will der Enyaq bisher nicht von mir. Gut, Strom, aber ich meine, das erklärt sich beim E-Auto von alleine. Zu meinem Fazit. Für mich Und das ist der abgedroschenste Spruch ever, aber ich bringe ihn, weil ich ihn wirklich ernst meine. Für mich ist die E-Mobilität gekommen, um zu bleiben. Meine Erwartungen wurden im schlechtesten Fall erfüllt, in vielen anderen Punkten eindeutig übererfüllt. Und wer mich kennt, ihr kennt mein Anspruchsdenken. Allerdings muss man auch ein wenig Frustpotenzial mitbringen. Dadurch, dass wir seit Ende des 18. Jahrhunderts nicht weiter in die E-Autos investiert haben, sind wir aktuell eine Mischung aus Early Adapter und Finanzier. Und noch dazu, wenn das E-Auto vor der Türe steht, kommen täglich neue Preissenkungen, neue Batterietechniken und auch in Summe weiterentwickelte Fahrzeuge zu gleichen oder sogar zu günstigeren Preisen auf den Markt. Von den diversen Leasing-Angeboten da draußen ganz zu schweigen. Und da der Akku das Wichtigste am Fahrzeug ist, muss heute schon täglich geprüft werden, ob dies nicht der letzte Moment ist, um seinen Wagen noch zu einem realistischen Kurs verkaufen zu können. Auch das muss man natürlich mögen. Und wie das so weitergeht, erst recht, wenn jetzt neuere, bessere, tollere Batterien kommen, das wird der Markt entscheiden. Ich muss zugeben, dass ich das Thema Reifen und deren Verschleiß bis jetzt nicht beurteilen kann. Ja, wieso den Reifen? Ich hatte es gerade vorhin schon angesprochen, weil viele Videos im Netz immer wieder Horrorzahlen veröffentlichen, wie schnell unsere 2 Tonner teure Spezialreifen runterfressen. Ein YouTuber hat mit 30.000 Kilometer Jahresleistung allein 4 Paar Sommerreifen in einem Video als Abnutzung angegeben, obwohl er kein Raser sei, laut eigener Aussage. Ja, da kann ich mir natürlich eine Anmerkung zu nicht verkneifen. Es gibt nämlich einen schnellen Weg, nicht nur Reifen, sondern auch den Akku im E-Auto nachhaltig zu beschädigen. Den Kickdown, also dieses schöne Gefühl, dass man selbst dem schnellsten Rennwagen, der momentan frei auf der Straße steht, mit einem E-Auto davonfahren kann, aus 2 Gründen. Die meisten haben ein Einganggetriebe und wenn du aufs Gaspedal trittst, legt das der Elektromotor 1:1 auf die Reifen, also auf die Räder um. Ich weiß und ich kenne es, wie sehr verlockend es ist, an der Ampel wirklich alles zu versenken. Ampel für Ampel für Ampel. Auch ist es mittlerweile Volkssport unter den Verbrennern, sich einem E-Auto bewusst in den Weg zu stellen und dann, also zumindest zu versuchen, wie der Teufel davonzuziehen. Klar habe ich die geisteskränksten dieser Idioten dann noch weggeschnupft, aber in Summe nutze ich den Kickdown nie und lasse gern jeden Verbrenner seine Trophäe für das Davonfahren vor meinem Auto. Vor meinem E-Auto. Wenn du so einfach zu begeistern bist und deshalb spreche ich etwas langsamer für dich, wenn du zu dieser Sorte Mensch gehörst und so einfach zu begeistern bist und um den Berlin-Faktor noch mit reinzubringen und fließend meine Sprache sprichst, ich helfe dir gerne bei deiner Trophäe. Du kannst so schnell wegziehen, das geht mir am Arsch vorbei. Aber vom Akku abgesehen zerstören diese Blitzstarts auch die Reifen schneller und in den meisten Fällen nicht sofort sichtbar, da sie sich durch dieses Verhalten wohl, was ich bisher so rauskriegen und recherchieren konnte, an der Innenseite der Reifen abnutzen und nicht vorne, wo man im Vorbeigehen hinsehen kann. Und da die meisten E-Autos ausschließlich am Heck angetrieben werden, schiebt hier eine Achse das ganze Auto vor sich her und das mit gewaltiger Kraft, da auch kein Getriebe dazwischendurch für kleine Unterbrechungen sorgt. Und so bekommt man, anfangs auch noch unbemerkt, seine Reifen eben schnell auf den Recyclingturm in Springfield. Versprochen, ich werde euch in einem künftigen Blog mal eine Strecke planen und auf dem Papier abfahren, um zu zeigen, dass das nicht mehr Aufwand ist, als im Verbrenner mit Google Maps das Ziel einzugeben. Also bleibt dran, lasst mich gerne wissen, was euch sonst noch so interessiert, wenn man plötzlich Kilowattstunden statt Benzin oder Diesel in den Tank kippt. Sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf ichbinnohnichthierumbeliebtzusein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und oder Screenshots in einer Nachlese. Auch wenn ich ja nicht hier bin, um beliebt zu sein, freue ich mich, wenn ihr mir auf eurer Podcast-Plattform, so es denn die Funktion gibt, eine Bewertung hinterlasst. Das hilft in erster Linie gar nicht mal so sehr mir, sondern all den anderen da draußen, die nach ähnlichen Themen und Meinungen suchen, die ihr schon entdeckt habt. Und ich bin doch nicht hier, um beliebt zu sein, wenn ich nun lauter 5-Sterne-Bewertungen erwarten würde. Nein, raus damit, offen und ehrlich. Wenn einer damit umgehen kann, dann ich. Und du kannst somit bei künftigen Themen mitsprechen. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, schau mal in die Shownotes. Da findest du für jede Plattform einen Link, um mich ab sofort im kostenfreien Abo zu hören. Ich komme dann immer dienstags um die Mittagszeit in dein Ohr. Und wenn die Schmerzgrenze mal erreicht ist, was ich natürlich nicht glaube, bekommst du mich mit einem Klick direkt und kostenfrei wieder los. Und zum guten Schluss, wenn du jetzt noch ein Thema für mich hast oder anderer Meinung bist, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Alle Wege findest du auf meiner Webseite, ich bin nämlich hier im beliebtzusein.com. Ich freue mich von dir zu hören und vielleicht bist du mein nächster Podcast-Gast oder ein Themengeber für den Blog und somit auch für den Podcast. Und wir diskutieren natürlich sehr gerne gemeinsam ein sehr, sehr streitbares Thema. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.